Ja, guten Morgen. Jesus ist auferstanden. Ist auch nett, dass wir das bekommen haben heute. Danke nochmal, Barbara. Ist auch schön zu sehen, das Kreuz, das hier abgebildet ist, mit dem offenen Grab. Auch die Dornenkrone. Aber es könnte, ja, es könnte beides sein. Ich denke, es ist auch die Dornenkrone, aber es könnte auch eben die Sonne sein am Ostermorgen. Ist aber auch witzig, dass das Holz ein Stein geworden ist. Also aus dem Kreuz wurde der Eckstein. Ich denke, da kann man einiges aus diesem Kreuz ableiten. Heute möchte ich auch tatsächlich eine Osterpredigt halten. Wir haben ja normal nicht das Kirchenjahr, das machen wir nicht. Aber es gibt tolle Bibelstellen dazu. Und ich möchte, wie wir heute auch in der Lesung gehört haben, über Maria von Magdala sprechen. Ich lese nochmal aus der Neuen Genfer Übersetzung, aus Johannes 20, die Verse 1 bis 2 und 11 bis 13. Da heißt es, am ersten Tag der neuen Woche, frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Maria antwortete: »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Maria aus Magdala. Von der ist hier die Rede, von ihr, die frühmorgens zum Grab geht. Was wissen wir denn von Maria aus Magdala? Magdala, ein Ort in der Nähe vom See Genezareth, daher auch dieser Zusatz Maria aus Magdala, denn es gab ja noch viele weitere Marias und musste sie auch irgendwie auseinanderhalten. Ich denke aber, dass sie diesen Zusatz hat aus Magdala, könnte es auch gut sein, dass sie eben noch ledig war und keine Kinder hatte. Sonst würde man vielleicht sagen, die Mutter des oder sonstige Bezeichnungen. Also eine wahrscheinlich ledige Frau. Sie hatte 7 böse Geister, die Jesus ihr austrieb. Und anschließend ist sie Jesus gefolgt und hat ihm gedient. Auch mit ihrem Hab und Gut. Ja, sie war auch nicht die Frau, die vorher bei Simon als Sünderin geweint hat und die Haare getrocknet hat. Das stimmt nicht, das ist eine Irrlehre. Ich weiß nicht, warum das seit Jahrhunderten die Predigt ist. Das geht gar nicht, weil es in Lukas 7 berichtet wird von der Sünderin und erst danach ist Maria von Magdala bekehrt worden. Also sie war woanders, an einem anderen Ort. Nur so mal zur Information, das ist nicht die Sünderin, sondern das ist eine Frau, die hatte 7 böse Geister und die wurde davon befreit und ist Jesus nachgefolgt. Bei Jesu Kreuzigung war sie ebenfalls anwesend, ist auch in allen 4 Evangelien berichtet. Und ebenfalls in allen 4 Evangelien wird diese Frau genannt am Ostermorgen, dass sie mit wahrscheinlich 2 oder 3 weiteren Frauen das Grab aufsucht, um den Leichnam Jesu zu salben. Also das bedeutet schon, dass Maria eine sehr, sehr treue Person gewesen ist. Sie hat den Glauben an Jesus nicht über Bord geworfen, auch nicht, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Und es war noch keine Hoffnung da, auch nicht für Maria. Sie ist sehr mitfühlend und kann auch mitleiden. Sie hat die Kreuzigung erlebt und auch jetzt geht sie zum Grab. Sie scheut sich also nicht davor zu leiden. Den Toten Jesus zu salben, am Fuße des Kreuzes zu stehen und jetzt bitterlich zu weinen. Das beschreibt Maria in diesen Versen. Sie weint über den Verlust ihres Herrn. Sie liebt Jesus. Maria ist auch sehr ausdauernd und stark. Denn im Gegensatz zu den Jüngern, wir wissen aus dem Garten Gethsemane, wo alle eingeschlafen sind, sie ist weiter bereit zu wachen am Kreuz. Auch in der Zwischenzeit nach der Kreuzigung ist die Rede davon, dass die kostbaren Zutaten für dieses Öl gekauft worden sind und dass das Salböl von ihr zubereitet wurde. Das heißt, sie hat nicht aufgehört, etwas für Jesus machen zu wollen. Und auch ist Maria eine vorsichtige Person, denn sie rennt nicht wie Johannes oder Petrus vor allem gleich ins Grab, sondern sie bleibt erstmal außen und schaut und bleibt am Eingang des Grabes stehen. Wahrscheinlich auch aus Angst, aus einer gewissen Verzweiflung, aber sie traut sich in dem Moment nicht, gleich ins Grab zu rennen. Und doch zeigt sie wieder Mut, weil sie geht nicht weg. Sie bleibt da stehen. Und dann, wahrscheinlich als die anderen beiden Jünger schon wieder weg waren, dann beugt sie sich vor und schaut in das Grab hinein. Und das war gut so, dass sie das gemacht hat, weil ich denke, da hat sie die erste Begegnung mit den beiden Engeln. Und die beiden Engel sprechen ganz liebevoll mit ihr. Warum weinst du, liebe Frau? Und sie sagt wieder, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Also wir sehen auch, dass sie scheinbar mit der Auferstehung Jesu noch gar nicht rechnete. So wie alle anderen auch, muss man natürlich fairerweise sagen. Dennoch war sie da. Sie hat ihn vermisst, aber für Maria war Jesus tot. Sie denkt, er wurde weggebracht, ja. Ich finde, Maria ist eine sehr nahbare Person. Und das hätte mir auch irgendwie leicht so hineinzusetzen, was mit ihr los war. Also von ihr wird auch von den Emotionen eben sehr viel gesprochen. Ich denke, dadurch ist Maria auch ein großes Vorbild im Glauben. Zum einen dient sie Jesus total praktisch. Erstmal mit ihrem ganzen Vermögen, dann aber auch durch ihr Herz. Diese Liebe, die sie hat, die ist ja kaum zu bändigen, dass sie schon noch Salböl kauft. Und also ihr fallen immer wieder Dinge ein, um ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen. Das ist auch spannend, also sehr kreativ. Sie lässt nicht los, sie ist sehr dankbar und sie ist erlöst. Gerade weil von ihr oft berichtet wird, das ist die Frau, die 7 böse Geister hatte. Das zeigt ja, dass sie auch immer wieder wahrscheinlich von ihrer Heilung berichtet hat. Daher ist es immer wieder erwähnt. Es wird öfter erwähnt, dass Maria Magdalena die Frau ist, die 7 böse Geister hatte. Sie ist erlöst. Sie hat Zeugnis, sie hat bekannt. Und ja, ich denke, es kann uns alle ermutigen, total kreativ zu sein. Auch Zeugnis zu geben, wie Jesus uns befreit hat. Überlegen, was wir alles machen können, um sozusagen Jesus nahe zu kommen. Und bei Maria sieht man, Glaube ist etwas, was unsere Suche nach Christus ist. Das ist nicht etwas, was einfach da ist, sondern immer wieder was Neues. Maria hat neue Ideen, um Jesus nahe zu kommen. Lesen wir weiter. Johannes 20, Verse 14 bis 16. Da heißt es, auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um, sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Das ist auch witzig. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief Rabuni. Ich denke, diese Szene ist für viele bestimmt eine der schönen in der Bibel. Die schönste muss es jetzt nicht sein, aber es ist eine sehr, sehr schöne. Jesus steht hinter Maria und wendet sich ihr zu. Das war wohl auch notwendig, denn die beiden Engel haben es ja nicht geschafft, sie von der Auferstehung zu überzeugen. Und es wäre ermöglicht gewesen, dass sie gleich daran glaubt, Jesus ist auferstanden. Hat sie nicht. Und Maria erkennt Jesus auch nicht, als sie ihn ansieht. Und denkt, es sei der Gärtner. Das ist auch eine kleine lustige Nebensächlichkeit. Aber auch das, dass diese Verwechslung genannt wird, zeigt einfach, dass Maria das wohl so auch weitergegeben hat. Ne? Also eine sehr ehrliche, offene, herzliche Person. Ich denke, auch uns kann es manchmal so gehen. Ne? Wir begegnen Menschen Tag ein, Tag aus, in denen Jesus uns ja begegnen möchte. Und wir denken, ja, es ist der Gärtner. Ist halt der Müllfahrer, ist halt irgendjemand. Ne? Aber manchmal ist es doch anders, weil in Matthäus 25 steht dieses wunderbare Gleichnis. Da heißt es ab Vers 37, dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Das ist es, was Jesus zu uns sagt. Erkennt mich, ich bin's. Jesus stellt Maria zunächst die gleiche Frage wie die beiden Engel. Warum weinst du, liebe Frau? Auch in dieser Frage und dieser Anrede, liebe Frau, kommt so viel Liebe und Respekt zum Ausdruck. Maria gegenüber. Jesus möchte wirklich ganz genau wissen, auch wie es Maria geht. Sie weint. Warum weinst du? Er will es wissen. So kennen wir Jesus. Er fragt nach. Und wie gut ist es, auf die Gefühle des anderen zu achten, darauf einzugehen und nicht einfach die eigene Stimmung dazu zu missbrauchen, dass alle anderen, denen ich begegne, darunter leiden müssen. Im Römer 12 ist davon die Rede, ab Vers 13 bis 16. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Hier ist wieder von denen, die unscheinbar und unbedeutend sind, die Rede. Das war vorhin auch schon bei Matthäus 25. Der meiner Brüder, der noch so gering geachtet gewesen ist. Gerade die Geringen, die werden hier immer wieder betont. Immer wieder hervorgehoben. Immer wieder genannt. Und ja, das schneidet auch mein Herz. Weil ich denke, wie ist das für mich? Wie begegne ich Menschen in der Gemeinschaft, wie Geschwistern? Wenn es mir besonders schlecht geht, dann habe ich mit Sicherheit nicht so viel Anteilnahme für die Nöte des anderen. Und was ist, wenn es mir besonders gut geht? Und wenn ich in triumphaler Stimmung bin, dann kann ich auch andere mit meiner Euphorie überrollen und nicht darauf achten, was der andere nun wirklich gerade für Gedanken hat. Was da hilft, ist wahrscheinlich wirklich Gebet. Und mir hilft es auch auf der Fahrt zur Versammlung oder wenn ich Menschen treffe, dafür zu beten. Manchmal gelingt es mir auch im Gespräch, wirklich zu beten, zu sagen, bitte Gott, hilf mir. Weil ohne Gebet falle ich auch selbst in den Modus des eigenen Machens, der eigenen Gefühle, der eigenen Einstellung. Das scheint dann im Moment viel wichtiger zu sein, als die Situation des Gegenübers. Und Gott kann mein Herz und auch dein Herz dahingehend weiter formen, dass wir von Christus das lernen, mehr zu lieben, dieses den anderen höher zu achten als mich selbst. Das ist es, was in diesen ganzen Worten zu hören ist. Und Jesus fragt das, warum weinst du, liebe Frau? Ist es nicht auch schön, bei Jesus weinen zu können? Einfach zu weinen. Ich kann von mir sagen, ich würde gerne wieder mehr weinen. Und es fällt mir doch sehr, sehr schwer. Es ist wie diese Zwiebel, die Schichten dahin vorzukommen, bis man dann einmal, bis die Tränen kullern. Wenn man sie schon durchschneidet, dann kullern die Tränen. Aber man muss sie erstmal durchschneiden. Sie anzuschauen reicht nicht aus. Aber das fällt mir schwer. Das tut ja auch weh. Aber als junger Christ war es für mich einfach. Da saß ich bei jedem Herren mal und habe geweint und liefen die Tränen nur so. So wie auch Uli gerade berichtet hat. Wie ergreifend er ist, dass wir das Herren mal hier feiern, weil Christus für uns das gegeben hat. Bin ich ergriffen davon. Und ich bin so froh, dass es Geschwister gibt, die sich nah an diesem Kern der Zwiebel befinden. Wo man gar nicht viel schneiden muss, sondern wo gleich die Tränen kommen. Denen fällt es leicht zu weinen. Und Weinen kann so ein reinigender Prozess sein. Immer wieder. Das glaube ich. Weil wenn du dann weinen kannst, dann lässt du los von diesem Ich, von dieser Selbstbestimmtheit. Dann lässt du dich auf Jesus ein. Du bist bereit, auf ihn zu hören. Du gibst Jesus größeren Raum in deinem Leben. Du kannst dich dann demütigen und vor allem auch deine Sünden bekennen. Das alles geht leichter. Das löst ein reinigendes Weinen aus. Und dass es reinigend ist, erkennst du auch daran, dass es dir nach dem Weinen deutlich besser geht. Dein Herz ist dann weicher und leichter, du empfindest tiefe Freude. Du spürst Gottes Nähe viel intensiver und du hast größeren Glauben und mehr Zuversicht. Also das Ergebnis ist durchweg positiv. Also keine Angst vor Tränen. Keine Angst. Auch vor Tränen der Trauer nicht. Fürchte dich nicht. Gott kann uns dadurch viel tieferen Glauben schenken. Kommen wir zum nächsten Vers. Maria, sagt Jesus. Da wandte sie sich um und rief Rabuni. Das folgende Wort von Jesus, Maria, Maria, der eigene Name, der kann so viel bedeuten, wenn wir ihn verstehen. Ich lese mal aus Johannes 10, die Verse 2 bis 4, 14 bis 15 und 27 bis 30. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Jesus kennt unsere Namen. Er sagt Carla, sagt Anja. Sagt Ulrike, sagt Uli, Fritz, Barbara. Sigrid. Er kennt die Namen und das ist so bewegend. Wir dürfen uns darüber freuen, dass Jesus uns mit Namen anspricht. In Lukas 10 sagt es, heißt es im Vers 20, doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Hebräer 12 heißt es auch, ihr seid zum Berg Zion gekommen, zur lebendigen Stadt Gottes, zu dem Jerusalem, das im Himmel ist. Ihr seid zu der festlichen Versammlung, zu einer unzählbar großen Schar von Engeln gekommen und zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter, vor dem sich alle verantworten müssen, und zu den Gerechten, die bereits vollendet sind und deren Geist bei Gott ist. Und ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus, und seid mit seinem Blut besprengt, mit dem Blut, das noch viel nachdrücklicher redet als das Blut Abels. Wir sind zu ihm gekommen, aber er spricht uns mit Namen an. Weil Jesus uns liebt. Und das Wort Maria, das muss Maria gekannt haben. Denn sie hat Jesus sofort erkannt. Sie hat schon oft, denke ich, ihren Namen gehört aus dem Munde Jesu. Also war sie Jesus sehr nah und hat ihn verstanden, als sie ihren Namen gesprochen hat. Als er ihren Namen gesprochen hat. Und wir dürfen uns genauso darüber freuen und genauso gut diese Liebe annehmen, wenn Jesus unseren Namen spricht. Wie reagiert Maria auf den Namen? Sie erkennt sofort ihren Herrn. Maria antwortet mit Rabuni, was mit Meister, Gebieter oder Lehrer übersetzt werden kann. Diese spontane, respektvolle Anrede beinhaltet auch einige Aussagen. Es zeigt zum einen eine große Demut und eine Ehrfurcht Jesus gegenüber. Maria erkennt Jesus als ihren Lehrer an und drückt auch damit aus, dass sie ihm gehorchen möchte. Es ist ein Ausdruck von großer Lernbereitschaft. Indirekt sagt sie mir, ja, Jesus, sag mir, was ich machen soll. Sende mich, führe mich, leite mich. Rabuni, du bist mein Lehrer. Da zuvor hat Maria Jesus einige Male meinen Herrn genannt, meinen Herrn, was auch sehr persönlich ist, auch ihre Bindung zu Gott bezeugt, auch die Verehrung Gottes zum Ausdruck bringt. An welchen Namen denkst du, wenn du an Jesus denkst? Was bedeutet Jesus für dich? Wie würdest du spontan Jesus antworten, wenn er deinen Namen spricht? Ist er dein Herr, dein Erlöser, dein Retter, dein Messias, dein Hirte? Ich muss sagen, dass ich Jesus schon viel stärker in meinem Leben eingebunden habe als zur Zeit. Heute sehe ich Jesus so als Begleiter und es tut mir manchmal leid, dass ich ihm nicht noch näher bin, nicht noch enger mein Herz nicht an ihm ranlasse. Ich merke das, dass ich dann weniger in der Bibel lese, mein Gebetsleben dann müde ist. Und das tut mir leid. Denn dadurch verliert Jesus den Raum in meinem Herzen, der für ihn zugedacht ist. Denn würde ich heute so bitterlich weinen, wenn Jesus mal einen Tag nicht bei mir wäre? Wo ist Jesus? Wo haben sie ihn hingebracht? Wo ist er? Suche ich Jesus, so wie Maria Jesus gesucht hat? Würde ich ihn sogar selbst tragen? So wie die vielleicht zarte Maria, ich weiß nicht, wie schäftig sie war, aber ich denke, Jesus, so ein Leichnam ist schwer. Ich glaube nicht. Und es liegt nicht an Jesus. Er sagt, er hat mir versprochen, er ist immer bei mir. Also ich muss nicht darum beten, Jesus sei mir nah. Er ist mir nah. Die Frage ist, ob ich diese Nähe zulasse, ob ich das möchte. Gerade wenn das Leben ganz gut gelingt und man viel zu tun hat, sozusagen, dann spüre ich selbst diese Notwendigkeit oft nicht. Doch das ist fatal. Das sehe ich bei meiner eigenen Arbeit. Wenn ich arbeiten gehe, beruflich eingespannt bin, wenn ich da nicht anfange, um Hilfe zu bitten und da nicht bei Jesus neue Kraft schöpfe und die Liebe von ihm empfange, dann kann ich förmlich in meinem Ehrgeiz und meinem Eifer für die Arbeit verbrennen. Ich kann total darin aufgehen, aber ich kann nachts nicht mehr schlafen. Ja, ist damit was gewonnen? Niemanden ist damit gewonnen. Und das hängt viel mit meinem Herzen zusammen. Und Jesus möchte mich heilen, möchte uns alle heilen, indem wir diese Nähe zulassen. Es ist eigentlich nur ein Zulassen. Und das ist alles. Wir müssen nicht darum ringen oder kämpfen oder sonst was, einfach nur zulassen. Wie diese Liebe aussieht, kann ganz unterschiedlich sein. Vor allem denke ich mir, ist wichtig, dass die Nähe mir auch Freude bereitet. Denn wir wissen alle, was keine innerliche, ehrliche Freude bereitet, das mache ich nicht lange. Das mache ich ein, zwei Mal und dann hat sich das wieder. Also wie kann ich diese herzliche Beziehung zu Jesus aufbauen? So wie Maria es konnte. Jesus ist doch mein Freund, unser Vertrauter, unser König, unser Geliebter, unser Herr. Wie kann ich diese Nähe zulassen? Das möchte ich mit euch noch zum Abschluss besprechen. Und zwar gibt es da viele Möglichkeiten, die Gottes Nähe zu erleben. Maria hatte ihre Form, es gibt bestimmt noch viele andere Möglichkeiten. Ich habe dazu mal beispielhaft 7 Möglichkeiten aufgeschrieben, die ich aus diesem Buch hier Herztöne von Martin Schleske, das neue Buch von ihm, aufgeschrieben habe. Die erste Möglichkeit, Gottes Nähe zu erleben, ist die Stille. In der Stille können meine Unruhe und meine Getriebenheit zur Ruhe finden. Es heißt im Psalm 116, Vers 7, kommt wieder zur Ruhe, meine Seele. Komm wieder zur Ruhe, meine Seele. Denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Am Ende einer stillen Zeit sollte auch deswegen immer Dankbarkeit stehen. Der Herr hat dir Gutes erwiesen. Durch Dankbarkeit können wir die Vergebung Jesu annehmen. Durch Dankbarkeit erfahren wir Erfüllung. Eine zweite Möglichkeit, durch die Schöpfung. Willst du Gott begegnen? Dann erwarte ihn nicht als Existenz inmitten der Welt, sondern inmitten der Existenz der Welt. Ich sage es nochmal, willst du Gott begegnen, dann erwarte ihn nicht als Existenz inmitten der Welt, sondern inmitten der Existenz der Welt. Allein der Gesang der Vögel, die wir jetzt tagtäglich hören, preisen doch Gottes Güte. Der Psalm 148 kann ein Lied davon singen. Oder lege einfach mal für 2-3 Minuten deine Hand auf einen Baum und schließe dabei die Augen. Dann wirst du auch dort das Leben spüren. Und kannst Gott damit preisen. Das dritte, die Heilige Schrift. Aus welchem Schatz sollte der Heilige Geist schöpfen, wenn in unserer Herzenskammer nicht die Weisheitsschätze der Heiligen Schrift an den Wänden geschrieben stehen? Erst auch dann kann der Unrat, Schmutz und das Herkömmliche weggefegt werden. Und nun eins, beim Studieren der Bibel geht es tatsächlich nicht um mehr Wissen. Wir wissen schon eine Menge. Wir sollen auch nicht an diesen toten Buchstaben saugen, sondern es geht um das liebende Erkennen. Wir haben erst dann erkannt, wenn der Text aus der Heiligen Schrift uns verändert, dann sind Kopf und Herz eins. Geschieht das nicht, haben wir wohl viel Wissen, aber nichts begriffen. Johannes 8, Vers 31 sagt Jesus selbst, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist es, was Jesus möchte. Viertens, Freundschaft. Bonhoeffer sagte einst: Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Also der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Wir werden uns an unterschiedlichen Charismen und Auffassungen reiben und wir spüren den Widerstand des anderen. Doch darin liegt eine große Kraft, wenn wir bedenken, uns nicht von oben herab belehren zu lassen oder einander belehren zu wollen, sozusagen, ich habe dir was zu sagen, sondern gemeinsam etwas entdecken und Gottes Geist wirken lassen. Sprüche 27, Vers 17 heißt es: Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Fünftens, Gebet. Lass dich zunächst in die Freude der Gottesliebe führen, bevor du einfach drauf losbetest. Das ist vielleicht einfacher gesagt als getan. Aber beten kommt mir selbst oft anstrengend vor, weil ich nicht so recht weiß, was und wie ich es sagen soll. Das ist das, was ich meinte mit der Freude. Wenn die Freude nicht da ist, dann wird das mit dem Gebet immer schwieriger. Doch das ist so unpassend. Jesus möchte gerne mit uns Zeit verbringen, vor allem im Gebet. Gebet ist eine Zeit, in der ich mich im Vertrauen Gottes Gegenwart zur Verfügung stelle und dadurch kann ich im Gebet von ihm mit Vertrauen gefüllt werden. Das ist auch ein Auftanken. Ich muss Gott nichts sagen, aber er hat mir was zu sagen, auch wenn ich nichts sage. Aber dafür brauche ich das Gebet. Beim Beten mache ich mich empfänglich für den Glauben. Das Gebet erforscht Gott durch die liebende Seele. Jesus sagt selbst in Matthäus 6, Vers 7 und 8, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Ja, der Vater weiß schon, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Er weiß es sogar besser, als wir es je wissen werden. Sechstens, Rituale. Es ist unerlässlich, sich Rituale in guten Zeiten zu schaffen und nicht erst dann, wenn man sie braucht. In Ritualen kann ich Kraft schöpfen, bevor das Leben an mich zieht und zehrt. Jesus selbst hatte einen Platz zum Gebet, den er oft besuchte. Wisst ihr, welcher Platz das war? Der Ölberg im Garten Gethsemane. Lukas 22, Vers 39 heißt es, da verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Es war ein vertrauter Weg. Deswegen wusste Judas auch, wo Jesus zu finden war. Nämlich im Garten Gethsemane. Es war nicht schwer. Ja, und Jesus hat diesen Platz wieder aufgesucht. Und es ist schön, so einen Ort zu haben. Siebtens, Wunder. Die Auferstehung Christi ist ein Wunder. Und wir tun wahrhaftig gut daran, das von ganzem Herzen zu glauben. Wunder sind bei Jesus das Natürlichste von der Welt. Doch wenn du jetzt über Wunder nachdenkst, wie geht's dir damit? Glaubst du an Wunder? Kannst du Gott in Wundern erkennen, dass er heute noch wirkt? Es kann gut sein, dass unser Glaube durch nicht erhörte Gebete ein schmerzhaftes Leiden erfährt. Und das ist auch normal. Du bist enttäuscht. Und gerade diese Erfahrung, die du in deinem Leben sammelst, wenn du lange Christ bist, die erfordern die stärkste Liebe, derer du fähig bist. Dann kommt es auf Hoffnung und Treue an. So wie bei Maria. Hoffnung und Treue. Festhalten. Und die werden dich bei Gott bewahren. Und das Tolle ist, es ist zwar auch die Hoffnung, aber dein Vertrauen kann zu Gott umso mehr gestärkt werden. Gerade dann, wenn nicht alles gelingt, wenn nicht alles erhört wird, wenn deine Seele mutig bleibt. Denn auch wenn dein Weg ein leidvoller ist, so ist er dennoch viel, 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 viel reicher und erfüllter als all die Wege, die ohne Glauben und ohne jede Hoffnung sind und ohne jede Zuversicht. Das alles, was in der Welt, die hat uns nichts zu bieten. Selbst wenn du hier leidest, bist du umso reicher gesegnet. Es wäre ein Betrug an Gott und an deiner Seele, wenn du sozusagen nicht an Gott festhältst. Bleibe wachsam, denn Gott kann immer noch Außergewöhnliches vollbringen. Und das hat er durch die Auferstehung bewiesen. Ich möchte mit dem Psalm 118 beenden, die Predigt beenden. Aus den Versen 21 bis 24, da heißt es: Ich danke dir, Herr, dass du mich erhört hast und mir zum Helfer wurdest. Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan. Es ist ein Wunder in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Amen.